In der heutigen Folge erklären wir, warum der Krügerrand rötlich schimmert. Außerdem berichten wir über den Handelsstreit vom Wochenende und blicken nach Münster-Hiltrup auf den Verkauf von BASF Coatings.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Marco Suttrup
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, wir haben Dienstag, den 14. Oktober, André. Wir nähern uns dem Jahresende.
Mit großen Schritten, ja.
Genau, und blicken natürlich jetzt auch auf die vergangene Börsenwoche, die es durchaus in sich hatte. Auch wenn die Indizes, auch wenn man jetzt den DAX mal nimmt, mit minus 0,56% erstmal jetzt auch gar nicht mal so stark im Minus ist, aber trotzdem, du gehst gleich nochmal drauf ein, der Freitag hat es dann doch in sich gehabt. Aber vielleicht trotzdem kurz der Blick auf gestern. Konnte der DAX schon wieder zulegen, plus 0,6. Ja. Also hat das Minus aus der vergangenen Woche schon wieder wettgemacht. Steht aktuell bei 24.387 Punkten. Die amerikanischen Indizes hat es letzte Woche etwas stärker erwischt. Vor allem dann eben am Freitag auf Gesamtwoche S&P 500 minus 2,4. Nasdaq fast identisch, minus 2,3%. Aber gestern
viel
auch.
Viel ist wirklich auf den Freitag.
Genau. Und gestern auch die beiden Indizes schon wieder deutlich im Plus gewesen. Ja. Aber ja, Freitag hat sie in sich gehabt und ich sagte gerade, André, du sagst uns warum.
Ja, nach ein paar ruhigen Monaten kehrte der Handelsstreit zwischen den USA und China mit voller Wucht eigentlich zurück. Peking kündete strengere Exportauflagen im Bereich seltener Erden an und diese Rohstoffe sind extrem wichtig, etwa für Smartphones, Elektroautos und auch für militärische Ausrüstung. Und künftig brauchen Unternehmen dafür staatliche Genehmigungen, um vor allem ausländische Firmen, die sollen stärker eingeschränkt werden. Ja, und US-Präsident Donald Trump hat daraufhin neue Strafzölle von 100% auf alle chinesischen Importe angekündigt. Und diese sollen ab dem 1. November gelten und vielleicht auch schon früher. Begründet hat er das mit dem Zitat "außerordentlich aggressives Verhalten", was er Chinas Handelspolitik dort vorwirft. Ich muss ja in der Vergangenheit sprechen. Aber darauf komme ich gleich nochmal. Außerdem hat er angekündigt, Exportkontrollen für wichtige Software einzuführen. Das würde bedeuten, dass bestimmte Technologien künftig gar nicht mehr oder nur noch eingeschränkt aus den USA ausgeführt werden dürfen. Trump stellte sogar das geplante Treffen mit Chinas Präsident Xi beim APEC-Gipfel Ende Oktober in Frage. Er wirft China vor, mit den Exportbeschränkungen den Welthandel zu gefährden und sich zunehmend feindselig zu verhalten. Ja, aber am Wochenende kamen dann allerdings schon wieder mildere Töne von beiden Seiten. Trump schrieb, Xi hätte höchstwahrscheinlich nur einen schlechten Tag gehabt. Die USA wolle China nicht abstrafen, sondern helfen. Und ab dem 1. November, also bis dahin wäre noch eine Ewigkeit Zeit, also alles doch gar nicht so schlimm.
Ja, wahnsinnig viel Zeit noch.
Wahnsinnig viel Zeit, ne? Aber ich möchte auch nochmal an den Anfang des Konflikts kurz blicken. Es wird ja oft so dargestellt, dass die Chinesen mit den Exportbeschränkungen des seltenen Erden der Auslöser waren. Aber am 29. September haben die Amerikaner auch schon die Liste der chinesischen Unternehmen, die mit Restriktionen belegt werden, ausgeweitet, sodass sie da schon im Handelskonflikt wieder aktiv wurden, die Amerikaner. Mitte Oktober haben sie dann höhere Hafenabgaben für chinesische Schiffe, die in den USA anlegen, umgesetzt. Also das ist wohl ein beidseitiger Konflikt. Ne? Und insgesamt hat die USA schon den Druck über die letzten Wochen erhöht. Und dass China sich da mal wehrt, jetzt im Fall oder mit den seltenen Erden, ist nicht unbedingt überraschend. Jüngst reagierte China allerdings ähnlich beschwichtigend wie auch Trump. Es wurde klargestellt, dass sie sich nicht um einen Exportstopp handelt, sondern lediglich um eine stärkere Kontrolle. Die globalen Lieferketten würden dadurch nicht beschädigt werden. Allerdings zeigt sich mal wieder, dass China nicht alles mit sich machen lässt und dass das Land einige Eisen im Feuer hat. Die Treasuries, die Staatsschulden der Amerikaner und natürlich auch die seltenen Erden. Und sie damit den USA auch wehtun können.
Und klar, mit den, das ist ganz elegant zu sagen, wir halten die offiziellen Vorgehensweisen ein, verzögern aber an der Stelle. Mhm. Da sind ja auch so Nadelstiche, die von China dann kommen. Aber ich finde auch, was du sagst, insgesamt China wirkt schon relativ stark jetzt auch Trump gegenüber, was so die letzten Tage angeht.
Mhm. Ja, und wenn wir dann wieder die Brücke zum Kapitalmarkt schlagen, die du gerade schon gesagt hast, Freitag. Ja, und der Kapitalmarkt hat die gleichen Stimmungsschwankungen wie die Protagonisten aus China und den USA, ne? Am Freitag, nach dem Kommentar von Two Social, ging es ja wirklich richtig in die Knie. Nasdaq minus 4, die Kryptos minus 15, minus 20%. Ja. Da wurde wirklich Risiko rausgenommen. Und am Montag, nach den beschwichtigenden Äußerungen, ging es dann wieder deutlich aufwärts, ne? Also auch wieder das alte Trump'sche Muster. Wie heißt der? Taco Trade.
Taco Trade, ja. Taco hätte Trade. Wieder geklappt. Ja. Hätte wieder in den fallenden Markt kaufen. Trump rudert zurück und Kurse steigen wieder. Genau. Ja.
Ja, mal schauen, ob es das erstmal war oder ob da noch eine weitere Verschärfung kommt. Aber ja, das werden die nächsten Wochen zeigen.
Was auf jeden Fall auch letzte Woche wieder richtig gut funktioniert hat, ist Gold.
Ja.
Wie jede Woche gefühlt in den letzten Monaten. Gold liegt wieder 3,4% zu und ist mittlerweile im US-Dollar gemessen bei 57% im laufenden Jahr Wertzuwachs. Nachdem das letzte Jahr ja auch schon richtig, richtig gut gewesen ist. Also wirklich Wahnsinn. Erstmalig auch über 4.000 Dollar gegangen, die Feinunze. Mittlerweile sogar nach den letzten Tagen über 4.100 US-Dollar pro Feinunze. Sehr, sehr starker Lauf. Gucken wir uns gleich auch nochmal etwas detaillierter an.
Ja, das Thema Gold. Ich habe schon Kursziele irgendwo so um die 5.000 gehört.
Genau, also Bank of America jetzt mit 5.000 US-Dollar. Überrascht kann man vielleicht gar nicht sagen, weil so weit ist es jetzt auch gar nicht mehr entfernt.
Ja.
Die DZ-Bank bei uns aus dem Verbund, auch 4.800 auf 12 Monate. Mhm. Ich glaube auch Goldman Sachs als ja wirklich namhafte Adresse ist in diesem Bereich 4.800, 5.000 US-Dollar auf Sicht von 12 Monaten. Also das Momentum ist total da.
Ne? Absolut,
und wir haben es ja oft in den letzten Wochen auch erzählt, sinkende Zinsen auch in den USA. Das Thema Staatsverschuldung ist aus meiner Sicht der Haupttreiber. USA, Frankreich kommt dazu.
Und wenn man immer so den geopolitischen Hedge beim Gold anspricht, müsste Gold im Moment ja eigentlich fallen. Wir haben Frieden.
Mit dem Gaza-Konflikt, der jetzt gelöst wurde.
Ja. Eigentlich das merkt man dem Goldpreis nicht an,
überhaupt also
zumindest nicht negativ. Ja.
Also im Moment scheint diesen Lauf nichts stoppen zu können. Also
sind doch eher die anderen Faktoren, die den Goldpreis treiben.
Absolut, ja. Ja, Bitcoin, du hattest es gerade schon mal angesprochen, letzte Woche minus 5% unterm Strich, im laufenden Jahr 20% gemacht, also ein gutes Ergebnis, aber
das digitale Gold
kann beim richtigen Gold in diesem Jahr auf jeden Fall nicht mithalten.
Nee.
Und was die Renditen angeht, ist nicht viel passiert in der letzten Woche, sind leicht gefallen. Die 10-jährigen Deutschen stehen bei 2,63%, die in den USA bei 4,06. Also sieht man insgesamt schon, dass die 10-jährigen Renditen deutlich zurückgekommen sind in den USA, was die Refinanzierung natürlich leichter macht oder günstiger macht, dass wir Trump dann freuen. Deswegen ist er sicherlich auch daran interessiert, glaube ich, eine Lösung im Handelskonflikt zu erreichen, so wie die Chinesen auch. Natürlich wird da jetzt im Moment viel gebellt, aber unterm Strich ist schon das wahrscheinlichste Szenario, dass sie irgendwo beide auch an der Lösung interessiert sind. Genau, also das soweit zum Rückblick einmal. Genau, ich weiß nicht, ob du noch was hast zum Rückblick, André. Ansonsten können wir mal auf die Unternehmen übergehen.
Lass uns das mal machen.
Wir sind ja heute mal in einem durchaus ungewöhnlicheren Bereich unterwegs, den wir, glaube ich, hier im Podcast so noch nie drin hatten.
Rohstoffe.
Genau.
Rohstoffe. Wir haben es ja gerade im Rückblick schon gehabt, seltene Erden. Ich habe jetzt was aus dem Kupferbereich mitgebracht. Aurubis aus dem MDAX. Und Aurubis gehört zu den weltweit führenden Produzenten von Kupfer und stellt darüber hinaus weitere Nicht-Eisenmetalle und Edelmetalle her. Das Unternehmen verarbeitet Kupferkonzentrate und Sekundärrohstoffe zu Metallen. Und jährlich produziert Aurubis mehr als 1 Million Tonnen hochreines Kupfer, das größtenteils weiterverarbeitet wird. Größter Einzelaktionär der Aurubis ist die Salzgitter AG mit einem Anteil von 30%. Und Aurubis hat jüngst auf dem Capital Markets Day eine neue Strategie, Performance 2030 heißt die, vorgestellt. Nach einer Investitionsphase von über 2 Milliarden Euro richtet sich der Konzern stärker auf profitables Wachstum, Cashflow-Generierung und Kapitaldisziplin aus. Und im Mittelpunkt steht die volle Ergebnisausschöpfung der Großprojekte, so Effizienzsteigerungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Kupfermarkt bleibt nach eigener Aussage strukturell attraktiv mit einer erwarteten jährlichen Nachfragesteigerung von rund 3%. bis 2030, getragen von Elektrifizierung, Energiewende und Infrastrukturausbau. Auch das Thema Data Center in den USA, was wir ja schon mehrfach im Podcast hatten, Energienachfrage, ist da auch ein Treiber der Kupfernachfrage. Ja, und zudem wird nach eigenen Aussagen die Bedeutung des Recyclings auch steigen. Nordamerika könnte dank günstiger Energiekosten und wachsender Verfügbarkeit von Recyclingmaterialien zum wichtigen Wachstumsmarkt für Aurubis werden. Und die Performance der Aktie ist im laufenden Jahr auch sehr gut. Ich weiß nicht, hast du mal hingeschaut, Marco, wie Aurubis sich entwickelt hat? Nee. Da steht ein Plus von 53% seit Januar auf dem Kurszettel.
Kann man nicht meckern.
Ja, die Einjahresperformance liegt bei 82% und über die letzten 3 Jahre stehen 113% auf dem Zettel.
Den Index auf jeden Fall dann deutlich outperformed.
Absolut. Ich hatte die auch gar nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen.
Ja.
Das erwartete KGV für 26 liegt aktuell bei 17 und damit ist Aurubis sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit der Peer Group relativ teuer. Aber vielleicht sind die Gewinnschätzungen auch zu konservativ. Es wird gemunkelt, dass Aurubis den Aufpreis für die Lieferung von Kupfer an europäische Kunden ab 2026 deutlich anheben will. Die Prämie soll auf 315 US-Dollar je Tonne steigen und damit rund 40% höher liegen, als es im letzten Jahr war. Oder in diesem Jahr, im laufenden Jahr. Und dieser höhere Aufschlag gilt als Zeichen, dass man 2026 mit weiteren Angebotsengpässen in Europa rechnet. Das ist auch im Kupferpreis abzulesen. Der Preis dieses, ja nicht goldenen, sondern in diesem Fall roten Metalls geht in Richtung des 5-Jahres-Hochs bei 11.000 US-Dollar je Tonne. Und aktuell trifft die laut Aurubis jährlich um 3% wachsende Nachfrage, wie gesagt, die auch sehr stark durch das Thema Rechenzentren befeuert wird, noch auf ein reduziertes Angebot, da es im September ein Schlammlawinenunglück in der Grasbergmine gab. Die Grasbergmine liegt in dem zu Indonesien gehörenden Westneuguinea und gilt als zweitgrößtes Kupferbergwerk weltweit mit den niedrigsten Förderkosten. Und dieser Tagebau ist die zentrale Ressource vom US-Bergbaukonzern Freeport-McMoRan. Ist auch dem einen oder anderen, der sich so mit Rohstoffen beschäftigt, bekannt. Hieß früher Freeport-McMoRan Copper and Gold. Da haben wir dann auch nochmal den Schwenk zum Gold. Naja, auf jeden Fall nach diesem tödlichen Grubenunglück hat das US-amerikanische Bergbauunternehmen die Produktion in dieser riesigen Mine eingestellt. Am 8. September drangen 800.000 Tonnen Schlamm ein, verschütteten Zufahrten und schlossen auch 7 Arbeiter ein. Und die wirtschaftlichen Folgen dieses Unglücks sind wirklich erheblich. Grasberg produziert 3% des weltweiten Angebots an Kupferkonzentrat und man rechnet bis Ende 26 mit einem Produktionsausfall von 591.000 Tonnen. Und das ist wirklich schon...
Das ist eine Menge Kupfer.
Eine Menge, genau. Naja, und die Analysten, die sind bei Aurubis trotz dieser Angebotsverknappung skeptisch. Unsere DZ-Bank sieht nach dem deutlichen Kursanstieg auch in diesem Jahr verbunden mit der höheren Bewertung kein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis mehr. Auch wenn sie sagen, Aurubis ist strategisch gut positioniert, sehen die den Fair Value bei 115, also auf aktuellem Niveau ungefähr, und sprechen eine Halteempfehlung aus. Naja, so viel zu Aurubis bzw. Kupfer. Und jetzt auf die Überleitung freue ich mich ja schon so ein bisschen. Das möchte ich eine Frage stellen. Und zwar, was wiegt ca. 34 Gramm, kostet knapp 4.000 Euro und enthält ca. 2,8 Gramm Kupfer, um die Kratzfestigkeit zu erhöhen?
Ich glaube, das weiß ich.
Ja?
Muss ich keinen Telefonjoker ziehen. Ich würde sagen Krügerrand.
Das ist genau, eine Unze Krügerrand. Ja. Und ich glaube, du hast das Thema Gold mitgebracht.
Genau. Deswegen ist der Krügerrand auch so ein bisschen im Vergleich zu anderen Goldmünzen etwas rötlicher,
genau,
weil da eben dieses Kupfer beigemischt ist.
Ja. Genau. Das soll dazu dienen, dass es halt fester ist, die Oberfläche, weil Gold ja doch ein sehr weiches Metall ist.
Also verbindest du unsere beiden Aktien sehr, sehr charmant miteinander.
Ja, super. Ne?
Weil genau, ich schaue jetzt auf eine, ja, heute ist es eine Goldmine, früher war es auch ein anderes Unternehmen. Fangen wir aber vorne an. Barrick Mining Corporation ist das Unternehmen, vielen bekannt als Barrick Gold. Mhm. Und das Unternehmen wurde 1983 gegründet in Kanada von Peter Munk, ursprünglich als Barrick Petroleum. Also der Name lässt es vermuten, dass der Fokus erst lag auf Öl- und Gasexploration sowie der Produktion eben dieser beiden Stoffe. Und dann gab es ein relativ schnelles Wachstum durch Übernahmen und Expansion, insbesondere in Nordamerika, in Südamerika, Afrika und Australien. Und es kam in der Folge dann zu wichtigen Übernahmen, 2001 beispielsweise die Fusion mit der Homestake Mining, 2006 die Übernahme von Placer Dome, damals der größte Goldproduzent der Welt, und dann eben auch so der Schwenk eben vor allem auf den Fokus der Goldminen, aber auch Kupferminen gehören zum Feld von Barrick Gold mit großen Projekten wie zum Beispiel der Goldstrike-Mine in Nevada in den USA. 2019 dann weitere Fusion mit Randgold Resources, wodurch Barrick zu einem der weltweit größten Goldproduzenten dann aufgestiegen ist und auch bis heute, ich sag mal, zu den namhaftesten Adressen in diesem Bereich
gehört. Der bekannteste, ne?
Ja. Genau. Hauptsitz ist nach wie vor in Toronto, gelistet auch an der Toronto Stock Exchange sowie der New York Stock Exchange, also dort entsprechend handelbar, aber natürlich auch in den deutschen Plätzen, aber dort sind sie eben dann gelistet. Und aktuell, das ist ganz interessant, bereinigt der Konzern sein Portfolio, das ist Teil der Strategie, die das Unternehmen aktuell verfolgt. So trennt man sich im Moment von bestimmten Randaktivitäten, wie zum Beispiel einer Goldmine, Tongon-Goldmine heißt sie, in der Elfenbeinküste. Mehrere Explorationsprojekte wurden verkauft an die Atlantic Group im Gegenwert von etwa 305 Millionen US-Dollar. Der Verkauf wird insgesamt vom Markt sehr, sehr positiv gesehen, da die Produktionskosten in dieser Mine mit 1867 Dollar pro Feinunze deutlich über dem Schnitt liegen von Barrick. Da sieht man aber, fand ich ganz interessant, diese 1867, wenn man jetzt mal überlegt, 4100 kann man im Moment im Verkauf erzielen, was einfach dafür so ein gigantischer Hebel ist mit jedem Euro oder Dollar, den der Goldpreis weiter steigt, weil die Produktionskosten ja fix sind. Ja, das heißt, jeder Dollar, den der Goldpreis zulegt, geht ja voll in den Cashflow. Und das ist natürlich eben dieser Hebel, den man auch in der Wertentwicklung der Minen dann oft sieht. Also ja, das soweit einmal dazu. Im Vormonat wurde außerdem noch also große Verkäufe getätigt von der Hemlo Mine in Kanada für 1,09 Milliarden US-Dollar. Ein Alaska-Projekt wurde für 1,1 Milliarden US-Dollar verkauft. Und Ziel der Transaktion ist die Stärkung der Bilanz und die Mittel für Dividenden und Aktienrückkäufe zu nutzen, was insgesamt natürlich die Aktionäre auch sehr, sehr gerne sehen. Rückenwind gibt auch eine Einschätzung zum Formal-Projekt in Nevada. Das Produktionspotenzial dort könnte bis zu 750.000 Unzen pro Jahr betragen. Also eine wahnsinnige Dimension. Ist auch noch nicht bestätigt, wäre aber ein Gamechanger für das Unternehmen, also wenn sich das wirklich bestätigen sollte. Der CEO hat sich jüngst zurückgezogen, Mark Bristow. Die Nachfolge wurde übernommen von Mark Hill. Das wird aber vom Markt auch durchaus positiv eingeschätzt. Unter Bristow aber auch positiv, muss man sagen, die Nettoverschuldung um 4 Milliarden US-Dollar gesenkt worden. Also da sieht man auch sehr, sehr stabil und robust aufgestellt für die Zukunft. Forward KGV bei 14 aktuell, liegt ungefähr 15% unter dem Branchendurchschnitt, also da eher eine günstigere Bewertung. Dividendenrendite 1,5%, aber ich sagte das gerade, vielleicht wird die Dividende auch nochmal angehoben, dass er nochmal etwas steigt.
Aktienrückkäufe sind ja auch ein Stück weit Dividende, ne?
Genau, ja. Und seit Jahresbeginn 110% Wertzuwachs, also richtig, richtig gut gelaufen. 22 Analysten sind drauf auf der Aktie, 15 sehen das Unternehmen positiv, 5 neutral, eine negative Meinung. Aber man muss es sagen, es ist natürlich eine wahnsinnige, enge Verbindung einfach zum Underlying. Das ist der Goldpreis und das sieht man eben auch. Wenn der Goldpreis weiter steigt, dann sind die Minen natürlich auch hervorragend positioniert. Auf der anderen Seite, wenn nach diesem starken Lauf jetzt mal Gold auch mal zurücksetzen sollte, dann wird es wahrscheinlich auch die Minen entsprechend mal nach unten bewegen können, zeitweise. Aber insgesamt wird es sehr, sehr positiv gesehen. Was man grundsätzlich auch sagen muss bei den Minen, man hat natürlich regulatorische, man hat politische Risiken oftmals. In Südafrika sind viele Minen auch engagiert. Ja. Da weiß man nie genau, was von der politischen Seite für einen Druck kommt. Managementrisiken, die da sind, weil oft sind die Geologen, dann auch die Manager, die aber vom Management Instrumente vielleicht auch nicht immer die meiste Ahnung haben. Was ich gelesen hatte, ist, dass auch relativ wenig Nachwuchs im Bereich der Geologen da ist. Also ja, auch so dieses Thema Nachwuchskräfte für die Zukunft. Das sind so Dinge, die man zumindest auch mit im Blick haben sollte, wenn man über Minen spricht. Das ist schon ein volatiles Investment.
Naja, es rückt ja das ganze Rohstoffthema im Moment in der Breite deutlich mehr in den Fokus. Vielleicht haben wir demnächst mehr Geologen wieder.
Ja, macht durchaus sein.
Ja, ja. Das ist wieder spannend wird, das Thema. Ja.
Insgesamt kann man sagen, schon sehr volatil und jede Mine selbst hat natürlich ein entsprechend hohes unternehmerisches Risiko. Das heißt, wenn man diesen Bereich gerne abbilden möchte, bietet es sich hier aus unserer Sicht an, das eher breit gestreut zu machen. Es gibt ETF, es gibt aktiv gemanagte Fonds in diesem Bereich, mit dem man das auch sehr, sehr gut abbilden kann, wo man dann aus unserer Sicht ein besseres Chance-Risikoprofil erreicht, als wenn man die einzelne Mine dann investiert. Ja, das soweit mal einmal zu Barrick Gold.
Spannend, spannend, gut.
Dankeschön. Ja, dann sind wir beim regionalen Thema.
Genau, aus der Region. Und ich habe auch eine Meldung eigentlich aus der Börsenwelt mitgebracht. Die BASF AG oder SE, BASF,
die BASF
AG. Die BASF AG. AG. Ja. Die verkauft die Coatings-Sparte für 7,7 Milliarden Euro an Carlyle. Und der Unternehmensbereich Coatings vom BASF mit Sitz in Münster-Hiltrup verfügt über eine globale Expertise in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer Fahrzeug- und Autoreparaturlacke sowie angewandter Oberflächentechnik von Metall, Plastik und Glassubstraten für zahlreiche Industrien. Und Wurzel der BASF Coatings GmbH ist die Max Winkelmann AG, die 1888 von diesem Max Winkelmann als Handelsgeschäft mit Farben und Lacken in Hamburg gegründet wurde. Zusätzlich zum damaligen Hauptsitz in Hamburg gründete Winkelmann 1903 eine Zweigstelle in Hiltrup. 1904 wurde das dann heute stehende Wahrzeichen des Werkes, der Wasserturm, errichtet. Diese Zweigstelle wurde ab 1986 Hauptsitz und ist heute mit gut 2300 Mitarbeitern einer der wichtigsten Arbeitgeber in Münster. Vielleicht nochmal so ein kurzer Abriss zur Unternehmensentwicklung. 1898 wurde der Unternehmensname in Glasurit geändert und durch ein Reichspatent geschützt. Der Name sollte den glasurartigen, harten Überzug der Lackfarbe beschreiben. Also mir sagt Glasurit noch was. Ich hatte ja gerade mal gefragt, dir sagt das nichts mehr.
Irgendwie nicht.
Die Marke Glasurit kenne ich noch so von früher. 1908 wurde das Unternehmen in einer Aktiengesellschaft in die Glasuritwerke Max Winkelmann AG mit 1,8 Millionen Goldmark Gründungskapital umgewandelt. Ende 1920er Jahre war der Standort Hiltrup sogar die größte Lackfabrik Europas. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Glasurit zum Hauptlieferanten für die deutsche Automobilindustrie. Die Nachfahren Max Winkelmanns entschlossen sich 1965, das Unternehmen an die BASF für 250 Millionen Mark zu verkaufen. Jetzt ist es für 7,7 Milliarden weiterverkauft worden.
Guter Deal.
Guter Deal. Wobei auch weitere Zukäufe von der BASF folgten. 1972 gab es dann die Umbenennung in BASF Farben und Fasern AG. 1986 erfolgte dann die Umbenennung in BASF Lacke und Farben AG und ab 1997 in die BAS Coatings AG. Im Dezember 2009 wechselte Unternehmen dann die Rechtsform und firmiert seit 2010 unter BASF Coatings GmbH. Naja, und im Oktober 2025 dann der Verkauf an den US-Finanzinvestor Carlyle. Dabei werde für die bisher unter dem Namen Coatings geführte Geschäftsbereiche ein Unternehmenswert von 7,7 Milliarden Euro angesetzt, teilte der DAX-Konzern mit. BASF werde 40% der Sparte behalten. Dem Konzern flössen 5,8 Milliarden Euro vor Steuern im Bar zu. Und das wird vom BASF für Aktienrückkäufe auch genutzt, was wir gerade auch bei Barrick hatten, um die Strategie des BASF-Konzerns letztendlich dann auch weiter zu verfolgen. Als Co-Investor von Carlyle beteiligt sich der katarische Staatsfonds an dem entstehenden eigenständigen Lackkonzern. Und BASF erklärte, man zeige mit dieser 40-prozentigen Beteiligung, die man behält, Vertrauen in die zukünftige Wertschöpfung und das Potenzial dieses Coating-Geschäfts. Der Abschluss der Transaktion wird im zweiten Quartal 26 erwartet, wenn die Wettbewerbsbehörden zustimmen. Und in der gemeinsamen Presseerklärung finden sich beide Seiten sehr lobend wieder. Von BASF-Seite sagt man, die heutige Transaktion öffnet neues Kapitel voller Chancen für die BASF Coatings. Sie baut auf den heutigen Erfolg auf und lässt noch eine stärkere Zukunft erwarten. Und von Seiten Carlyle sagt man, dass die BASF Coatings ein außergewöhnlicher, aufgrund führender Technologien, mit einem starken Management-Team unterwegs ist, starke Kundenbeziehungen pflegt und die globale Präsenz auch helfen kann. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Worte wirklich auch nachhaltig sind und die Kombination eines amerikanischen Finanzinvestors mit einem katarischen Staatsfonds wirklich dann auch eine gute Kombination für den Standort Hiltrup und auch für die Mitarbeiter sind. Das ist ja...
Wollen wir es mal hoffen, ja.
Wollen wir es mal hoffen, ne? Ja. Genau.
Die DZ-Bank, hatte ich gelesen, sagte insgesamt guter Deal, bewertet das, glaube ich, positiv, dieses Geschäft.
Ne? Ja, ja, genau. Mhm. Für BASF.
Ja, genau.
Ja, ja, soviel zum Regionalen.
Genau, dann sind wir auch schon beim Ausblick auf die aktuelle Woche. Am heutigen Dienstag findet die ZEW-Umfrage statt, hier für Deutschland zur aktuellen Lage und zum Konjunkturausblick. Sicherlich nochmal sehr, sehr interessant. Dann sollten eigentlich am morgigen Mittwoch der Highlight-Termin die Verbraucherpreise, also die Inflationsdaten für die USA verkündet werden. Aber, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, in den USA ist ja Shutdown nach wie vor, seit mittlerweile irgendwo anderthalb Wochen. Das heißt, die Veröffentlichung dieser Daten wird erst verzögert stattfinden.
Also ja, hatten wir in einem letzten Podcast auch schon. Ich glaube, da war auch schon Shutdown. Ne?
Ja, genau. Mhm. Ja, ist jetzt, ich glaube, seit 10 oder 11 Tagen sowas. Und es wird schon damit gerechnet, dass die Inflation in den USA jetzt im September auf über 3%, wahrscheinlich 3,1% zulegt, wird man dann aber erst zum späteren Termin dann sehen,
was auch wieder den Goldpreis unterstützt,
wie lange der Shutdown läuft. Ja. Ja. Auch ein Thema, was man natürlich mit dem Blick haben sollte. Genau, für den Goldpreis sicherlich nicht hinderlich. Ja. Genau, und dann haben wir eben im Laufe der Woche noch weitere Daten aus den USA, wie zum Beispiel die Baugenehmigung. Aber ja, muss man eben dann abwarten, wann die Daten genau kommen.
Ich glaube, spannender wird es auf Unternehmensseite. Ne?
Genau, ist... Eigentlich wird ja so gesagt, die Unternehmenssaison ist erstmal, oder Berichtssaison ist vorbei, aber diese Woche sind doch noch einige Schwergewichte am Start. Am heutigen Dienstag mit Johnson & Johnson und JP Morgan Chase aus den USA. Für den Chipsektor insgesamt sehr, sehr interessant.
Geht morgen doch jetzt los, die Berichtssaison, ne?
Oder ja, startet ja auch
schon. Startet jetzt
ja,
wieder.
Ja, genau. Richtig, ja, ja. Genau. Geht jetzt wieder los, ja. Berichtssaison zum dritten Quartal, hast du recht. Ja, mit ASML. Am 15.10. Dann haben wir TSMC am 16. Oktober. Also insgesamt Chipsektor wird da genau hinschauen. ABB aus der Schweiz, Technologiekonzern. Wir haben Sartorius, American Express, die eben dann die Ergebnisse zum dritten Quartal berichten. Ja. Und ja, dann wird es sicherlich in der nächsten Woche weitergehen mit den großen Banken aus den USA. JPM macht den Anfang. Mhm. Schauen wir mal genau hin.
Ja, spannend.
Genau. Das soll es aber für heute gewesen sein. André, hast du noch Punkte?
Ja, ich wäre durch.
Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören.
Herzlichen Dank. Alles Gute für Sie.
Über Ihr Feedback. podcast@forwardprivatebanking.de. Wünschen Ihnen eine gute Woche und ja, bis kommenden Dienstag.
Machen Sie es gut. Bis dann.
Tschüss. Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.